Man geht arbeiten, damit man Geld für seine Freizeit hat. Und es ist nicht mehr die Arbeit an sich, der Inhalt der Arbeit, der Spaß macht, sondern das Geld, was man mitbringt. Ich habe immer Teamschulungen gemacht. Das Problem liegt immer auf beiden Seiten. Es liegt nie auf einer Seite alleine. Es gibt nicht nur den faulen oder wenig motivierten oder schlecht motivierten oder blöden Mitarbeiter. Es gibt auch schlecht motivierte und blöde Chefs. Das muss man ganz klar sagen. Und die müssen miteinander klarkommen. Ein Freund von mir, der hat auch war ein Abteilungsleiter, und was der gemacht hat, fand ich sehr gut. Er hat den Mitarbeitern gesagt, ihr könnt mit jedem Problem zu mir kommen, aber nur dann, wenn ihr auch mindestens eine Lösungsmöglichkeit mitbringt. Die muss dann hinterher nicht die passende sein, aber er hat halt dadurch seine Mitarbeiter auch gezwungen, sich mit dem Thema erstmal selbst auseinanderzusetzen und nicht dem Chef sagen, hier gibt's ein Problem, das musst du für mich lösen.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Servus, grüßt euch.
Und ein herzliches Willkommen an unseren Gast heute. Heute dürfen wir wieder mit der weiblichen Seite uns unterhalten. In unserem Podcast heute Frau Christine Henning.
Hallo Christine.
Ja, hallo ihr beiden. Seid herzlich gegrüßt aus dem Kohlenpott.
Sehr schön.
Wir sprechen ja immer mit und über die Branche und auch mal mit Personen, die quasi in Verbindung stehen, aber auch von außen mal draufschauen. Und deswegen haben wir gedacht, wir fragen dich mal, ob du mal bei uns mit dabei sein möchtest, um mal einen Blickwinkel von außen wieder mal zu geben und uns Impulse zu geben.
Ja.
Und in dem Zusammenhang möchten wir dich kurz vorstellen.
Genau, wir bereiten für jeden Gast eine kleine Vorstellung vor. Wir haben auch für dich was vorbereitet und sind auch über dein Feedback im Nachgang gespannt.
Heute haben wir eine Frau zu Gast, die in ihrem Berufsleben unzählig Menschen begleitet, Teams entwickelt und Führung neu gedacht hat. Sie war Krankenschwester, Zahnarzthelferin, Gründerin, Coach, Trainerin und Unternehmerin. Sie hat das alles mit Herz, Humor und Tiefgang gemacht. Christine Henning wurde in England geboren, wuchs in Deutschland an mehreren Orten auf und hat einen beeindruckenden Weg mit viel Willenskraft hinter sich. Vom Krankenhaus über die Zahnarztpraxis bis zum eigenen Unternehmen. 1998 gründete sie die Firma ZABS, Zahnärztliche Abrechnung und Beratungssysteme, und später öffnet sie ihr eigenes Institut, Christine Baumeister Beratung Training Konzept. Neben ihrer Spezialisierung auf Abrechnungen und Praxismanagement absolvierte sie eine Ausbildung im Qualitätsmanagement, Team- und Business-Coaching sowie Kommunikationstraining. Seit über zwei Jahrzehnten hat sie ein Team geleitet, Seminare begleitet, Vorträge bis hin zu 1000 Teilnehmern gestaltet und unzählige Praxen in ganz Deutschland beraten. Wir haben Christine auf der Interlift in Nürnberg kennengelernt und fanden sie so interessant, dass wir uns riesig freuen, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Christine.
Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung.
Jetzt muss ich erstmal wieder atmen. Ja. Das ist gar nicht so einfach.
Nee, das glaube ich. Sagen wir unserem Kind immer lesen, lesen, lesen. Ne? Man kommt selber ja nicht so viel dazu.
Das Leben ist ja nicht das eine, aber das Atmen dazwischen ist das andere.
Ja, genau.
Vielleicht zur kurzen Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir kannten ja Dirk schon vor ein bisschen und haben dann eigentlich spontan auf der Interlift beschlossen, dass wir zusammen Abendessen gehen und haben uns da eigentlich über sehr viele Sachen unterhalten, auch über sehr viele, oder wo du erzählt hast, wo du überall herkommst, und auch Themen mit Führung und Unternehmertum. Und das ist uns so hängen geblieben, dass wir da auch mal drüber weiter gesprochen haben und gesagt haben, das wäre einfach mal wirklich eine super interessantes Thema bei uns, weil es ja auch oft um Führung und Management geht.
Mhm. Ja, genau. Aber es geht nicht nur um die Themen, sondern auch du als Person hast uns extrem interessiert, und wir freuen uns sehr, dass du die Offenheit hast, das jetzt auch mit den anderen zu teilen. Wir haben ja in der Vorstellung vorgelesen, du hast ja schon diverse Sachen gemacht und dein Berufsleben hat nichts mit der Aufzugsbranche zu tun.
So, nein, Punkt. Überhaupt nicht. Das stimmt.
An der Stelle. Nichtsdestotrotz hast du viele Berührungen und kennst auch viele Menschen, die in der Branche arbeiten. Mhm. Genau. Diese Themen würden wir gerne so auch aufgreifen. Zu deinem Werdegang, gab es denn mal je Themen, also du kommst ja aus der Medizintechnik, wo du gesagt hast, irgendwie diese Medizintechnik, die ich habe, siehst du irgendwelche Gemeinsamkeiten mit der Aufzugsbranche?
Ja, wenn du den Begriff Technik nimmst, dann hast du eine Überschneidung. Aber ansonsten gibt es eigentlich kaum Überschneidung. Ich kann was Witziges erzählen, wenn ihr möchtet. Das war, da kannten Dirk und ich uns noch nicht lange. Und ich hatte einen Zahnarzt besucht, der nach Beratung fragte. Und das Geschäft kam dann nicht zustande. Das war auch eine etwas skurrile Persönlichkeit und ich wollte auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aber es war keine 4 Wochen später, da kam Dirk mit einer Mail zu mir und zeigt mir, da hat dieser Zahnarzt doch tatsächlich bei Dirk angefragt in der Firma Henning, ob sie ihm Implantate drehen könnte. Mhm. Also Zahnimplantate, das sind ja Dinge, die Metallstücke, die in den Körper eingepflanzt werden, die unterliegen strengsten Richtlinien, was die Hygiene, was die Materialverträglichkeit mit dem Körper anbetrifft. Und die werden zigmal geprüft, bevor die auf den Markt kommen. Mhm. Und nun sollte hat dieser Zahnarzt gedacht, das ist eine metallverarbeitende Betrieb und vielleicht können wir dafür kleines Geld die Implantate bekommen, denn die echten medizintechnischen Implantate, die sind natürlich sehr teuer.
Aber Dirk hat kurz gezuckt, oder?
Nein, hat er nicht. Da hat er überhaupt nicht drüber nachgedacht und das war auch, war überhaupt kein Thema. Ich fand das so witzig, weil ich nun diesen Zahnarzt auch kannte und auch mir so ein Bild machen konnte von dem Typ, der da hinter dieser Anfrage steckte.
Aber ich denke mal, was überall gleich sein wird, ist Thema Führung, Personalführung, Unternehmertum, oder?
Genau. Also das ist, ich bin in so vielen Branchen tätig gewesen und wenn es um das Thema Organisation, Struktur, Personalmanagement, Führung und solche Dinge geht, da sind die Themen eigentlich immer gleich. Hm. Also mit anderen Vorzeichen, mit anderen Abläufen dahinter, aber im Grunde, das Handwerk muss ich auch nicht beherrschen, ich muss das andere beherrschen, also die Theorie dahinter oder die Praxis.
Ja, durch natürlich jetzt dann die Konstellation du und Dirk gemeinsam im privaten Bereich, konntest du dem Dirk auch in seinen Situationen da auch immer wieder mit Rat zur Seite stehen, also weil du coachst ja Unternehmer, zwar spezialisiert ja auf den medizinischen Bereich, aber wie du sagst, es betrifft ja, es sind immer die gleichen Themen.
Ja, also natürlich, wir haben uns sehr viel unterhalten, wenn es Personalprobleme, organisatorische Dinge ging, gar nicht mal im Sinne von Problem und Unterhaltung, sondern einfach uns unterhalten und dann habe ich halt auch meinen Senf dazu gegeben, so wie ich das sehe als Externer und das eine oder andere hat er dann natürlich auch übernommen und oder mitgenommen in sein Unternehmen. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt siehst, 98 hast du dein Institut ja gegründet.
Ja.
Oder dich auch selbstständig gemacht. Bis jetzt in die heutige Zeit hat sich die Arbeitswelt sehr verändert, die Ansprüche der Leute. Was nimmst du da am meisten wahr? Zum Guten und zum Schlechten?
Ja, zum Guten. Das heißt, ich bin gar nicht so sicher, ob das immer so gut ist. Es ist natürlich das, was die Arbeitsabläufe angeht, das Thema Digitalisierung, wobei ich nicht immer sicher bin, ob es wirklich eine Arbeitserleichterung ist, weil ich habe mal so das Gefühl oder über die Jahre, ich habe ja noch mit echt analoger Technik und mechanischer Schreibmaschine angefangen zu arbeiten. Und ich habe festgestellt, je mehr wir digitalisieren, umso höher werden die Anforderungen an irgendwelche Dokumentationen, an irgendwelche Formulare, an irgendwelche Dokumentationen eben gestellt, sodass am Schluss der Arbeitsaufwand sich gar nicht groß verändert. Also der verlagert sich noch nur, es wird etwas anders. Und das ist, glaube ich, auch gleich, ob ich in der Medizinbranche bin, in der Aufzugsbranche oder sonst irgendwo bin. Das ist so ein deutsches Phänomen. Wir müssen irre viel an bürokratischem Aufwand in den Unternehmen hinnehmen und das bremst und lähmt ja jeden Unternehmer, egal in welcher Branche. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt zum Thema Entbürokratisierung, dass das in der Regierung angekommen ist. Und ich hoffe, dass da auch irgendwann mal was passiert, weil ja wirklich viel Blödsinn auch passiert. Ne?
Hat sicherlich auch mit dem Thema Datenschutz zu tun, weil man ja auch alles dann nachweisen muss im Fall der Fälle. Also fängt man an, alles zu dokumentieren, weil man ja Nachweise die ganze Zeit permanent erstellt. Ne?
Ja, das ist eine Katastrophe und das haben die Fachleute, als 2014 ist ja die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten und damals haben die schon gesagt, das ist für die Unternehmen fast nicht zu stemmen. Große Unternehmen müssen sich eine eigene Abteilung einrichten dafür. Ein kleines Unternehmen wie eine Zahnarztpraxis zum Beispiel, die müssen das so nebenbei machen. Ne? Da ist eine Arbeitskraft mit Qualitätsmanagement, mit Dokumentation und solchen Dingen einfach nur beschäftigt. Es kostet richtig Geld.
Letztendlich ist es ja der Patient oder Kunde, der das dann mitbezahlt, weil ja irgendwo auch diese Arbeitskraft ja, das Geld muss irgendwo herkommen, diese zu bezahlen.
Richtig,
das ist tatsächlich genau. So. Genau. Ja. Was siehst du denn, was früher vielleicht ein bisschen einfacher war, was heute also in der Veränderung ist, wo wir es uns ein bisschen schwer machen? Gibt es da Sachen, wo du dir spontan was einfällt oder sagst,
also ich will jetzt nicht so großmütterlich klingen, ne? Es war tatsächlich so, dass dass das Miteinander besser funktioniert hat, dass sich der Lebensmittelpunkt der Menschen verlagert hat in den privaten Bereich. Also ich habe das Gefühl, man geht arbeiten, damit man Geld für seine Freizeit hat. Und es ist nicht mehr die Arbeit an sich, der Inhalt der Arbeit, der Spaß macht, sondern das Geld, was man mitbringt. Und man macht es nicht mehr so aus Überzeugung. Das kann man nicht verallgemeinern, aber es ist schon deutlich erkennbar. Man merkt das in meiner Branche zum Beispiel, dass es viel mehr Zahnärzte oder viel weniger Zahnärzte gibt, die sich selbstständig machen wollen. Warum? Weil sie als angestellter Zahnarzt in einer anderen Praxis auch Teilzeitmodelle wählen können. Das geht in der eigenen Praxis nicht. Da ist das wirtschaftliche Risiko da oder die wirtschaftlichen Anforderungen und da geht das nicht.
Das kann man ja auch auf 1:1 auf unsere Branche übertragen. Wenn man hört, je mehr Aufzugsdienste wieder aufgekauft werden, weil sie keinen Nachfolger finden, weil vielleicht die Bereitschaft auch nicht mehr da ist, ja, das Unternehmertum oder das Risiko zu gehen, das zu machen.
Genau, das Risiko ist, da ist ein wirtschaftliches Risiko, steht dahinter und das heißt ja nicht umsonst, selbstständig heißt selbst und ständig, das heißt, die Arbeitszeit ist ja nach 40 Stunden nicht zu Ende beim Selbstständigen, also die geht ja deutlich darüber hinaus und ich habe in meiner Berufstätigkeit auch gerade am Anfang, da habe ich auch 60, 80 Stunden gearbeitet in der Woche, das war nicht selten. Also
ja, das kennen viele Unternehmer und Selbstständige, diese Phasen.
Wo war denn bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig? Was ist da passiert?
Das war total, ja, das war auch einfach witzig. Ich war ja mit einem Zahnarzt verheiratet und habe in dieser Praxis auch gearbeitet. Nachdem die Ehe zu Ende war, war natürlich auch das Arbeitsverhältnis beendet. Und ich musste jetzt sehen, was mache ich. Also ich konnte in meinen alten Beruf zurückgehen als Krankenschwester. Das ist aber dann schwierig mit dem Schichtdienst und drei kleinen Kindern. Und ja, dann habe ich eine Zahnarztpraxis gesucht. Und habe auch eine gefunden. Nun war die Zahnärztin so ein bisschen ungeregelt. Und sie war eigentlich ganz glücklich erst, dass sie mich hatte. Und hat gesagt, ich soll ihr das Management komplett übernehmen in der Praxis. Ich konnte das ja auch. Und irgendwann hat sie aber ein Problem damit gehabt, weil sie das Gefühl hatte, sie ist nicht mehr die Chefin. Weil halt ich natürlich auch Management gemacht habe. Und dann ging das Mobbing los. Ich bin dann jeden Tag mit Bauchschmerzen dahin gefahren, weil sie wirklich auch fies war. Und dann habe ich irgendwann, bin ich hingegangen, habe gesagt, ich kündige, ich bin am 31.03. bin ich weg, ich habe noch Urlaub, also noch 4 Tage. Und dann war sie natürlich entsetzt, dass ich gehen wollte. Und dann fragte sie, was ich denn dann machen wollte. Und da habe ich ganz spontan gesagt, ich mache mich selbstständig. Da habe ich vorher keinen Gedanken dran verschwendet. Ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig und mir war klar, in so einer Konstellation will ich nicht mehr arbeiten. Ich war einfach 20 Jahre lang in der eigenen Praxis nicht der oberste Chef, aber immerhin die zweitoberste Chefin. Und die Attitüden nimmt man natürlich mit, dass man Entscheidungen trifft, dass man Organisationen lenkt und so. Das nimmt man mit. Und ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin dann zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos gewesen, war aber ganz bewusst dann. 4 Monate habe ich mir genommen, um mich vorzubereiten auf die Selbstständigkeit. Also ab 1.4. arbeitslos, ab 1.8. ging es dann los mit meinem Geschäft.
Und du hattest keine Kunden bis zu dem Zeitpunkt her oder hattest du eine gewisse Basis, wo du sagen konntest?
Null. Aber die Chefin, das war doch, ich hatte eine Kundin, weil die Chefin, das war so interessant mitzukriegen. Sie hat mich ja, hat ja mit mir als Angestellter gesprochen. Und in diesem Gespräch, als ich sagte, dass ich mich selbstständig machte, stieg auf einmal die Ebene. Auf einmal waren wir auf Augenhöhe und sie wurde meine erste Kundin.
Mhm. Aha. Aus Mobbing wurde eine erste Kundin. Das ist ja auch eine krasse Geschichte. Ja, also manchmal braucht es im Leben solche Momente auch, dass das einen einfach ein bisschen auf eine andere Ebene dann führt oder man die Bereitschaft hat, einfach mal was anzugehen. Also spreche ich aus eigener Erfahrung, jetzt bei mir nicht mit Mobbing, aber letztendlich auch unterschiedliche Situationen, ja.
Wenn um das Thema Gründen nochmal zurückkommen, du hast in einer Zeit gegründet, da war ja Internet rudimentär, da hat man noch gefaxt. Da haben wir noch zum Telefonhörer gegriffen und telefoniert. Und heutzutage geht ja alles digital. Man braucht eine Webseite, E-Mails, hin und her, Kampagnen und so weiter, Social Media. Und dem geht es ja gar nicht. Findest du denn, dass es damals oder heute einfacher war zu gründen, sich selbstständig zu machen?
Ich kann das ja heute nicht mehr so ganz beurteilen, was ich so im Laufe der Tätigkeit so gemerkt habe. Es ist natürlich durch die Digitalisierung, ist gerade so was Kundenwerbung angeht, das ist viel, viel leichter geworden. Ich Social Media oder andere Kanäle kann man eher Kunden gewinnen. Früher war es wirklich aufwendig, da habe ich Kärtchen drucken lassen, habe den Zahnärzten Kärtchen geschickt, um da zu zeigen, dass es mich gibt, habe Briefe geschrieben. Ich bin ein bisschen Internet, hatte ich ja schon beim Arbeitsamt gucken gegangen, wer sucht denn gerade jemanden für die Verwaltung, und habe mich dann da vorgestellt als eine Problemlöserin sozusagen.
Hat das gut funktioniert?
Ja.
Weil das ist ja tatsächlich, da hat ja eine Praxis ja direkt den Schmerz geäußert, indem sie sagen, wir haben hier ein Thema, wir brauchen eine Person, die sich um die Aufgaben kümmert. Und dann kamst du und hast dieses Problem angepackt und hast gesagt, ich kann euch die Lösung liefern, ne?
Genau. Also das ging ganz gut. Das ging, also ich habe im Grunde für die Werbung nicht viel Geld ausgegeben. Also das, und ich war zum Schluss tatsächlich in der zahnärztlichen Branche in ganz Deutschland bekannt. Was habe ich gemacht? Ich habe Fachartikel geschrieben und das habe ich auch vielen empfohlen, die sich mit einem Unternehmen selbstständig machen. Veröffentlicht was in der Fachpresse, weil die zahlen kein Honorar für die Veröffentlichungen, aber ich kann mich immer mit meinen Firmendaten vorstellen, mit jedem Fachartikel vorstellen. Und wenn das interessant ist, dann lesen die Leute das und sagen, ach, guck mal, die kann das, die rufen wir mal an. Ich habe ganz viele Leute, Seminarteilnehmer und auch Kunden gewonnen über Fachartikel.
Das ist ja ein Thema, das heute ja nicht mehr so stark gelebt wird, je nach Branche. Es gibt ja aber, glaube ich, in allen Branchen Fachmagazine und man geht ja diverse Wege, aber tatsächlich dieses, man schreibt Fachartikel, nimmt man manchmal ins Visier, aber auch nicht mehr, glaube ich, so stark wie früher. Ja.
Ich finde, gefühlt ist es teilweise, denken viele Leute, auch junge Leute, jetzt mache ich mal TikTok und mache ein paar Posts und Reels und bin dann Influencer und mache dann da über mein Geschäft oder meine Millionen.
Ich denke mal, das sind heute andere Wege. Ich würde sicherlich auch zustimmen, wenn man so ein YouTube-Video macht. Also das habe ich auch schon gesehen von ehemaligen Wettbewerbern, die dann so kurze Seminarsequenzen über YouTube darstellen und auf die Art und Weise versuchen, auch Seminarteilnehmer zu gewinnen. Ja, bei mir war auch am schlussendlich waren dann auch Online-Seminare sehr stark gefragt. Also da ging es dann schon andere Wege. Das war auch ein Grund mit, warum ich mich verabschiedet habe, weil das ist jetzt für mich war das mal ganz wichtig, auch immer in Kontakt zu sein mit den Menschen. Und gerade wenn ich Vorträge gehalten habe, man hat immer Kontakt mit den Teilnehmern. Man sieht, wer einem wohlgesonnen ist, wer nicht so. Man sieht, wer sich langweilt oder man kriegt einfach unheimlich viel Feedback, wenn man in die Gesichter guckt. Und wenn ich das jetzt online mache, dann fehlen mir die Gesichter und die Menschen.
Auch die Energie einfach, die ist in dem Raum vielleicht ganz anders spürbar wie jetzt online, weil das Gesicht sieht man auf dem Bildschirm, aber man merkt es nicht, in welcher Stimmung gerade dieser Mensch ist. Das ist schwierig zu fassen, tatsächlich. Ja. Auf der einen Seite ist es ja doch schön, dass es dieses Medium gibt, weil es in manchen Fällen einfach die Wege etwas verkürzt. So, man muss immer ein bisschen unterscheiden, finde ich, für was nutze ich dieses Online-Medium. Mache ich gerade nur eine schnelle Abstimmung mit jemand oder will ich wirklich Wissen transportieren? Ja.
Ja. Als du dann gegründet hast, du hast ja quasi einen Abrechnungs- und Beratungsservice in dem Sinne. War denn da der Fokus in deinem Kopf eher so, okay, du möchtest eigentlich mehr mit der Abrechnung Geld verdienen oder kam dann die Beratung und das Coaching dann danach oder wo war da so dein Steckenpferd, wo du gesagt hast, da will ich eigentlich hin?
Ja, gibt es unterschiedliche Antworten. Also angefangen habe ich tatsächlich mit Abrechnung und das war auch mein Leib- und Magenthema. Also ich war, glaube ich, auch ziemlich gut in der Abrechnung, weil ich es auch richtig, richtig gern gemacht habe. Und das Thema Beratung und Coaching, das hat sich so mitentwickelt, weil ich festgestellt habe, dass ein schlechtes Produkt, also Abrechnung ist schlecht, das war ja der Grund, warum ich reinkam in die Praxis, ist meistens deshalb ein schlechtes Produkt, weil davor Abläufe nicht stimmen. Also da stimmt die Kommunikation nicht. Da weiß zum Beispiel die Mitarbeiterin, die die Abrechnung macht, da kriegt bestimmte Informationen nicht geliefert. Da stimmt, da gibt es keine Struktur oder es gibt keine Strukturen. Im Grunde kann ich, wenn ich sage jetzt mal eine Prothese herstelle, dann macht das der Zahnarzt immer auf die gleiche Art und Weise mit kleinen Abstufungen, die natürlich für den Patienten wichtig sind. Aber er könnte es ja dokumentieren, dann wäre die Abrechnung natürlich viel, viel leichter. Und das ist ja im Unternehmen genauso. Das sehe ich ja bei Handwerkern, Handwerksmeistern, die dann klagen, dass ihre Mitarbeiter nicht alles aufschreiben, was sie gemacht haben. Und dann kann die Rechnung nicht vernünftig erstellt werden. Oder er muss hinterher telefonieren. Hast du nicht doch vielleicht noch, was weiß ich, 20 Schrauben mehr gebraucht oder also stimmt das Material, was du angegeben hast, oder kann es sein, dass du was vergessen hast? Kann es sein, dass du die Stunden nicht alle aufgeschrieben hast? Und das ist im Grunde in der Praxis genau das Gleiche, dass Dinge nicht aufgeschrieben werden. Man weiß, eigentlich müsste er es gemacht haben, aber ich muss mich ja rückversichern. Ich kann ja nicht einfach Sachen abrechnen, die möglicherweise vielleicht im Ausnahmefall mal nicht stattgefunden haben.
Warum machen es die Leute nicht?
Die Leute machen es deshalb nicht, weil sie keine Zeit haben.
Weil sie keine Zeit haben oder weil sie keine Lust haben oder weil sie nicht, weil sie denken, ich kriege ja immer ein Gehalt, egal ob ich es jetzt aufschreibe oder nicht.
Naja, es gibt auch die Variante, vielleicht sehen Sie die Notwendigkeit nicht.
Ja, alle vier Varianten sind möglich. Also es gibt einmal, das war ja letzten Endes das, was ich zum Schluss sehr viel häufiger getan habe, eben die Fehler vorher korrigieren. Nicht nur die Abrechnung zu korrigieren, das ist ja leicht, aber das, was vorher ist. Also da habe ich den Mitarbeiter, der versteht gar nicht, warum er das alles dokumentieren soll. Mit dem gehe ich dann mal durch und zeige ihm auch, was das ausmacht, wenn er nicht vollständig dokumentiert. Das kann ich ihm anhand von Zahlen kann ich ihm das beibringen. Dann kann ich ihm sagen, pass mal auf, wenn du das nicht aufschreibst, hast du 200 € nicht abgerechnet und die könnte ich dir jetzt von deinem angenommen, ich würde die dir von deinem Gehalt abziehen. Das wäre für dich schmerzhaft. Da kommt also da ein neues Verständnis hin und dann ist das Thema ja, ist mir egal, das sind eigentlich die schlimmsten. Aber da habe ich eben auch eine Frage. Also ist das überhaupt der Mitarbeiter, der zu mir passt? Warum fühlt er sich nicht wohl? Wenn dem alles egal ist, dann fühlt er sich ja nicht wohl. oder ja. dann ist ihm die Praxis nicht wichtig, sagen wir mal so. Da muss ich gucken. Also manchmal ist es so, dass man sich dann von dem Mitarbeiter vielleicht besser trennt und, oder ich gucke, ob ich das wieder drehen kann, dass ich den wieder zum Mitarbeiter mache. Also ich unterscheide mal zwischen Mitarbeitern und Arbeitnehmern. Arbeitnehmer, die nehmen die Arbeit und das Geld dafür und die Mitarbeiter, die sind aktiv, die sind beteiligen sich auch am Unternehmenserfolg. Ne?
Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Angestellte und Mitarbeiter.
Ja, genau.
Okay, jetzt kommen wir mal auf das Drehen. Jetzt wird es spannend. Das ist durchaus, ich glaube, das kann jede Führungskraft auch so unterschreiben, dass man durchaus, ich nenne immer alle Kollegen, merkt, dass da jetzt nicht so so ein Drive dahinter ist oder dieser Willen tatsächlich nicht vorhanden ist. Mhm. Was hast du dann letztendlich? War das so ein Thema, wo du dann in diese Arbeitsabläufe optimieren in die Führungsberatung gegangen bist? Und wie bist du es angegangen?
Ich habe immer Teamschulungen gemacht, weil das Problem liegt immer auf beiden Seiten, es liegt nie auf einer Seite alleine. Also es gibt nicht nur den faulen oder wenig motivierten oder schlecht motivierten oder blöden Mitarbeiter, es gibt auch schlecht motivierte und blöde Chefs, das muss man ganz klar sagen. Und die müssen miteinander klarkommen. Auch dazu kann ich eine witzige Geschichte erzählen. Ein Zahnarzt aus Süddeutschland, aus Lörrach, hatte mir Kontakt mit mir aufgenommen und wollte mich in seine Praxis holen zur Beratung. Und ich merkte aber im Vorfeld schon, so in den Vorgesprächen, das ist ein Blödmann. Also eigentlich will ich den nicht. Und dann habe ich das Honorar verdoppelt und habe gedacht, wenn er dann das doppelte Honorar zahlt, okay, dann beißt er in den sauren Apfel, dann fährst du dahin. Und er hat zugegriffen. Und ich meine, allein die Fahrtkosten, 800 Kilometer, das war ja schon nicht wenig für ihn. Aber er hat zugegriffen. Ich habe dann da 3 Tage Training gemacht und merkte dann schon in den Pausen, so die Mitarbeiter meckerten rum. Der Chef, der absentierte sich permanent, also ging dann mal hier hin und dahin. Er hatte wichtigere Dinge zu tun, als dieses blöde Teamtraining mitzumachen. Und natürlich waren auch die Mitarbeiter dann wenig motiviert, weil sie merkten, also das Hauptproblem klingt sich hier aus und er hat auch das Recht dazu, oder der hat ja das Recht dazu, er kann das machen. Und nach 6 Wochen hat der Zahnarzt mich dann angerufen, hat mir dann gesagt, ich hätte Schweine viel Geld gekostet, aber letzten Endes gebracht hat es nichts. Und und beides stimmt ja. Ich habe tatsächlich unverschämt viel Geld von ihm verlangt und gebracht hat es natürlich nichts, weil er nicht dabei war, weil er einfach den Mitarbeitern auch nicht gezeigt hat, dass er daran interessiert ist, an der Lösung der Probleme mitzuwirken.
Absolut, ja. Also das passiert auch mal, dass jemand in einen Betrieb geholt wird, so ungefähr, manage mein Problem, aber letztendlich sich selber nicht als ein Teil dieses Ablaufs sieht, ne, und sich da herausnehmen will. Aber das ist nicht so. Es ist ja immer, alle Seiten haben eine Perspektive und es geht ja darum, die Perspektiven zusammenzubringen oder auf eine Ebene so dann zu bringen, dass die Perspektiven miteinander nicht kollidieren.
Genau. Zumal das natürlich auch, oder darüber hinaus löst das natürlich auch Widerspruch aus. In dem Moment, wo die Mitarbeiter denken, das Problem wird hier allein bei uns platziert und die Führung sieht gar nicht ein, dass sie Teil des Ganzen ist, da ist auch der Mitarbeiter nicht mehr motiviert. Der hat ja auch das Gefühl, ich bin doch gar nicht das Problem. Wie oft habe ich das gehört? Das sollten meine Chefs mal hören, was sie da zu erzählen haben. Die betrifft das doch viel eher. Also der Mitarbeiter fühlt sich so ein bisschen gebrandmarkt, wenn der Chef sich raushält und sagt, so ein Teamtraining mache ich nicht mit, ich habe das gar nicht nötig.
Hast du ein positives Beispiel aus der Vergangenheit, wo du sagst, da bin ich hingekommen, das war der Zustand und wie konnten wir es drehen?
Also, ja, eigentlich bei allen deinen Aufträgen, bis auf den einen, oder?
Ja, nicht immer. Also es ist tatsächlich mal gut gegangen und mal nicht so gut gegangen. Das hängt immer davon ab, wie inwieweit das dann umgesetzt wird. Also manchmal ist so ein Perspektivenwechsel war immer ganz gut. Ich erinnere mich an eine Praxis, da war es so, dass der Chef sich über seine Mitarbeiterin beschwert hat, die Mitarbeiter natürlich über seinen Chef. Und dann habe ich eine Aufstellung gemacht. Ich habe ja auch eine Ausbildung in Aufstellungsarbeit, also Strukturaufstellung gemacht und habe dann mit Playmobil-Figuren, habe ich die dann die Praxissituation stellen lassen. Und dann hat der Chef so die Situation gestellt, also sich selbst und so die Mitarbeiter um sich rum gruppiert und war dann auch in dieser Aufstellung tatsächlich außen vor, hat sich also sehr weit rausgestellt. Damit wurde deutlich, ich habe eigentlich mit dem Problem nichts zu tun. Und dann saß er so, dass die Figuren der Mitarbeiter alle vor ihm, wie so ein Auditorium waren, ne? Also so, wie er sich auch sah in der Praxis. Und dann habe ich ihm gesagt, das war ja auf dem Tisch aufgestellt, und dann habe ich ihm gesagt, jetzt setzen Sie sich mal bitte auf den Stuhl. Also ich habe ihn einmal um den Tisch rumgeführt, sodass er von hinten auf die Situation stellte. Und das hat geknallt. Weil Aufstellungsarbeit ist ja was sehr, 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 sehr Effektives und ein echt starkes Instrument. Und er hat jetzt die Mitarbeiterperspektive wahrgenommen, ne? Weil er sich auf die Seite stellen muss. Also es war schon interessant, und es hat dann auch vieles hinterher in der Beratung erleichtert. Ich bin da sehr oft hingefahren, weil viele Themen zu bearbeiten waren. Und aber es hat auf jeden Fall die Arbeit deutlich erleichtert und ihm auch noch mal ganz bewusst gemacht, dass er hier sich selber auch drehen muss.
Was waren denn so die meisten Punkte, wo sie also beschwert wurde oder wo gesagt hat, das funktioniert nicht bei uns in der Firma? Wo hapert es da am meisten?
Ja, am meisten ist es tatsächlich so, dass, also es sind ja die Zahnärzte oder die Chefs, die Kontakt mit mir aufgenommen haben, am häufigsten als Thema genannt wird der Mitarbeiter, der nicht funktioniert. Das ist ganz klar, die Praxis könnte prima laufen und sie haben gute Kunden und moderne Geräte, moderne Technik, aber die Mitarbeiter sind lustlos, unmotiviert. Das ist eigentlich so.
Genau, aber warum ist dann, du gehst ja dann in die Praxis und fragst ja dann, aber was ist dann der Grund, warum sie unmotiviert sind oder warum es nicht läuft? Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
Ja, ja. Es gibt ganz viel, natürlich ganz viele Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass die Struktur fehlt und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken will. Also ich fange mal anders an. Es gab mal so eine Befragung unter Mitarbeitern. Was motiviert sie eigentlich? Was motiviert sie, zur Arbeit zu gehen und oder ihre Arbeit zu machen? Sie wurde unter Zahnärzten und Teams durchgeführt, diese Untersuchung. Und Zahnärzte wurden gefragt, was glaubst du, was deine Mitarbeiter motiviert? Und Zahnärzte nannten an erster Stelle Geld. Also ein gutes Gehalt motiviert die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter wurden auch befragt, was motiviert dich? Und da ist jetzt so der Kern. Mitarbeiter haben an Platz 1 genannt das Team. Ein gutes Team. Mitarbeiter haben außerdem genannt Lob, Anerkennung, Respekt. Die haben außerdem genannt eigenverantwortliches Arbeiten. Das waren so die Themen, die Mitarbeiter, natürlich war Geld auch ein Thema, aber an Platz 5 oder 6 und nicht an Platz 1. Das waren vorher andere Sachen, die Mitarbeiter die sie sich wünschten, um noch motivierter zur Arbeit zu gehen. Und es ist tatsächlich so, bei uns gibt es im Berufsfeld der zahnmedizinischen Fachangestellte gibt es Spezialausbildungen. Und die Prophylaxe-Mitarbeiterinnen, die haben in der Praxis immer so einen eigenen Patientenstamm. Die haben auch ihre eigenen Arbeitsabläufe. Die sind so ein bisschen außen vor. Das sind die zufriedensten Mitarbeiter in der Praxis, weil die haben tatsächlich Lob und Anerkennung, ganz klar. Sie sind, sie haben ein Spezialwissen. Die Patienten loben sie. Die Chefs sind froh, dass sie Mitarbeiter haben, weil die bringen auch noch zusätzliches Geld in die Praxis. Und motivierte Patienten. Und den redet auch keiner rein in ihren Job.
Ja, ich habe früher als Servicemotor ja auch gearbeitet, und damals hat man noch seine Wartungszettel einmal im Monat ausgedruckt bekommen und hat gewusst, was in dem Monat zum Arbeiten ist, und konnte man dann selbstständig sich das einteilen, wann man wo welche Arbeiten zu erledigen hatte. Und du hast da dann zwischendurch nur noch Störungen reinbekommen, aber sonst warst du eben für den Monat, konntest du dich selber managen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, dass man sagt, okay, man kann sich dann selbst verwirklichen, selbst einteilen und bekommt nicht immer gesagt, was man jeden Tag irgendwie zu tun hat. Andererseits, wenn man dann halt nicht das nicht kann, dass man sich nicht selber organisieren kann, ist es wahrscheinlich dann schwierig für den einen oder anderen.
Richtig. Dann gehört da, also der Mitarbeiter, der das nicht hinkriegt mit seiner selbstständigen Tätigkeit, der, also da muss ich dann gucken, wie kann ich den einteilen? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, auch mal so zu prüfen oder zu testen, welcher Mitarbeiter, oder man erlebt es ja auch, und wenn ich jemanden habe, der eigentlich sehr, 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 sehr lebhaft ist, der sehr kreativ ist und so weiter. Also so ein Hans Dampf in allen Gassen, den kann ich wunderbar einsetzen für die Patientenmotivation, für alle möglichen Sachen, aber ich darf den nicht in die Buchhaltung stecken. Oder in die Abrechnung. Da muss ich jemanden reinstecken, dem wirklich wichtig ist, dass auch die fünfte Nachkommastelle noch die richtige ist. Also ich muss gucken, also so wie du sagst, ne, wenn jemand als Servicetechniker unterwegs ist, selbstständig unterwegs ist, nicht ständig angeleitet wird, dann muss er das in der Lage sein, das zu tun. Und wenn nicht, dann muss er vielleicht Innendienst machen oder Begleitung machen bei jemand anderem.
Du hattest ja irgendwann mal über den Dirk die Perspektive auf die Aufzugsbranche. Was war denn so dein, kannst du dich erinnern eventuell, was so deine ersten Gefühle, Blickwinkel auf die Aufzugsbranche waren? Du bist dann irgendwann mal, glaube ich, auch mit auf Veranstaltungen, hast auch andere Menschen kennengelernt aus der Branche. Genau, jetzt geh mal da vielleicht einige Jahre zurück. Wie hast du es damals betrachtet?
Ja, ich habe ja, also der erste Kontakt mit der Branche an sich war die erste Messe in Augsburg, die ich mitgemacht habe. Und ja, was ich schön fand, war dieses Miteinander, also diese große Familie, die da sind. Also der Dirk kannte ja Hans und Franz und war mit Hans und Franz per Du, und alle begrüßten sich ganz herzlich und freuten sich, dass sie sich auf der Messe wiedergesehen haben. Also man merkte schon, die Aufzugsfamilie ist nicht so ganz groß und die kennen sich noch untereinander. Also das fand ich recht schön, und ich bin auch in diese Familie mit aufgenommen worden. Ganz herzlich, waren viele nette Leute dabei. Also das war eigentlich sehr schön.
Und was hattest du vom Gefühl her? Wie ist denn die Branche aufgestellt? Ist sie eher so dem Fortschritt hinterher? Ist sie sehr innovativ? Hast du das Gefühl gehabt, da das ist in der Branche besonders gut gegenüber anderen Branchen? Gibt es da irgendwie? Oder ich weiß nicht, inwiefern du da die Berührung auch hattest. Aber jeder macht sich so sein eigenes Bild von was, egal wie viel Infos man bekommt, ne?
Naja, Dirk war der Inhaber der Firma Henning. Also von daher, wenn du nach innovativen Dingen fragst, die Firma Henning hat ja immer wieder neue Produkte auf den Markt gebracht. Und ja, und der war ja auch immer, Dirk war immer bestrebt, das war für mich also etwas Neues, so bestrebt zu sein, hat immer gedrängt, wenn die Messe anstand oder zur Messe hin wieder ein neues Produkt, mindestens ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und Dirk selbst ist sehr innovativ, hat dafür gesorgt, dass er Leute hat, die das auch mittragen, dieses Thema Innovation und Weiterentwicklung. Und was mich immer so beeindruckt hat, er hat dann auch immer gesagt, also wenn ich 5 Produkte entwickle und 3 gehen davon in den Teich, dann habe ich aber 2, die richtig abziehen, die mit denen ich richtig gutes Geld verdiene. Also er hat auch, das gehört ja zum Unternehmertum auch dazu und auch zum Thema Weiterentwicklung dazu, das Risiko einzugehen, dass ich auch mal im Flop lande.
Aber das gehört komplett dazu. Und ich glaube, das ist was alle lernen sollten, besser zu akzeptieren. Man geht manchmal neue Sachen ein, neue Wege, und die funktionieren nachher nicht. Und das einzig Gute daran ist, zu sagen, was lerne ich jetzt daraus? Ne? Was nehme ich mit, um jetzt das bei einem anderen Thema vielleicht besser zu machen? Und es durchaus zu akzeptieren, dass auch, wenn du sagst, von 5 Dingen 3 gefloppt sind, aber aus diesen 3 was mitzunehmen, um die nächsten 5 mit diesem Erfahrungswert zu entwickeln. Ja. Oder nicht die gleichen Fehler zu wiederholen oder Fehler. Ich finde immer das Wort Fehler immer, das sind ja Abläufe, die man sich überlegt, auch beim Produkt, Fähigkeiten und so weiter, dass man dann einfach das mitnimmt und weitermacht, ja.
Ich würde es jetzt nicht mal so auf Dirk oder die Firma Henning beziehen, aber was ja für mich interessant ist, ich bin ja auch immer so ein bisschen Denker und schaue, was man machen kann. Wie nimmt man denn am besten die Mannschaft mit, wenn man einen Gedanken hat, von dem man eigentlich überzeugt ist, aber anderen wissen es nicht, was sie davon halten sollen. Gibt es denn da, ich denke mal, Kommunikation ist da ein starkes Stichwort, aber wo scheitern denn so Projekte dann am meisten?
Ja, am meisten scheitern solche Projekte daran, dass sie vorgestellt werden mit dem Wunsch, jetzt wird es auch umgesetzt. Also den größten Effekt, glaube ich, oder die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter mitziehen, hast du, wenn du sie von Mitarbeitern zu Mitbeteiligten machst. Also nicht hingehst und dir selber grübelst, wie das neue Produkt funktionieren kann, sondern einfach vielleicht schon im Anfangsstadium zu sagen, pass mal auf Leute, ich habe folgende Idee oder es gibt folgendes Problem, würde ich gerne eine Lösung entwickeln. Wie seht ihr das? Was habt ihr für Ideen? Und dann einfach mal in so einem Brainstorming mal so Dinge zusammentragen und vielleicht auch dann zu clustern und vielleicht Aufgaben zu verteilen und zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, mach das mal, wer ist verantwortlich, wer würde jetzt, ich sage jetzt mal, Kunden kontaktieren und mal nachfragen, wie sie das Problem sind oder wer würde nach Materialpreisen fragen oder was auch immer da ist. Also dann hast du erstmal alle mit im Boot. Im kleinen Unternehmen kannst du das ganze Team reinholen. Also ich rede ja immer von den kleinen Unternehmen bei Zahnärzten. Und bei größeren Unternehmen geht es natürlich nicht, dass ich da 80 oder 100 oder 200 Leute mit reinnehme. Dann hole ich mir die Leute aus den einzelnen Abteilungen, die Abteilungsleiter, und die würden das dann halt im Kleinen weiter, also das wie im Schneeball weitermachen. Ne? Also ich habe jetzt 10 Abteilungsleiter, die haben dann auch nach diesem Meeting, nachdem wir die Idee weiterentwickelt haben, haben die ihre Aufgaben und nehmen diese Aufgabe mit in ihr Team und machen dort wieder den nächsten Workshop und sagen, pass auf, jetzt, ne, das ist unsere Aufgabe, ne, wer übernimmt das und wie können wir das umsetzen? Also ich kann jetzt ganz lange darüber reden. Wichtig ist einfach, dass ich die Leute nicht nur zu Befehlsempfängern mache, sondern auch zu Beteiligten und sage, das ist die Idee unserer Firma und da wollen wir hin. Und damit können wir uns zum Beispiel bei der nächsten Messe wunderbar präsentieren.
Also mit auf die Reise nehmen.
Genau.
Ich sehe das, je mehr Erfahrung, jeden Tag Erfahrung auch mit Personalführung, Führung generell, denke ich auch immer so, also ich muss mich mehr so auch in die Rolle des Trainers, also Coach, aber vielleicht so wie beim Fußball zu sehen. Ja? Du hast dann 11 Mann auf dem Platz. Die können alle links außen, rechts außen, Verteidigung, Torwart. Jeder hat so sein Spezialgebiet und du musst halt schauen, dass die quasi am effektivsten zusammen miteinander arbeiten. Und du musst halt wahrscheinlich oben sitzen und dann deine Entscheidungen treffen. Aber du musst dann schauen, dass das Team das auch in ihren Fähigkeiten ja auch mittragen kann.
Mhm. Genau. Und deswegen macht ja der Trainer, Fußballtrainer nichts anderes, als dass er die Leute an die richtige Stelle setzt oder vermutlich an die richtige Stelle. Also er wird ein Stürmer würde er nicht in die Verteidigung setzen oder ein was heißt, ich habe ja keine Ahnung oder wenig Ahnung vom Fußball. Auf jeden Fall weiß er genau, wer ins Tor gehört.
Ja. Gibt es denn noch irgendwas, was man machen kann, außer noch mit auf die Reise nehmen, also was das Thema Motivation anbetrifft, was dich so begleitet hat die letzten Jahrzehnte, wo du mitgenommen hast, dass es immer wichtig ist eigentlich, in welchem Branche, Unternehmen?
Oder gab es Praxen oder in deiner Karriere, wo du sagst, hey, das haben sie wirklich gut gemacht, die Abläufe, da stimmt die Motivation, da stimmt das Team, was haben die da so für Geheimnisse, außer ein Obstkorb?
Also dann muss ich einfach die Punkte aus dieser Mitarbeiterbefragung oder aus dieser Befragung mitnehmen. Und das stimmt tatsächlich, das ist Lob und Anerkennung. Ne? Und zwar immer sehr, sehr schnell und sehr konkret. Also es reicht nicht aus, wenn du dem hier im Ruhrgebiet, würde man sagen, bist ein dörften Kerl. Damit kann keiner was, also es ist nett gesagt, aber damit kann keiner was anfangen. Wenn ich aber sage, heute Morgen hatten wir ein Problem mit der Absauganlage und ich bin froh, dass ich sie hatte. Sie haben ja schnell für Servicetechniker gesorgt, sodass das Problem schnell gelöst war. Dann wächst der Mitarbeiter und wird beim nächsten Mal merken, auch da in der Technik, da bin ich ja letztes Mal gut gewesen, der Chef spricht ja an, da hast du letztes Mal so gut hingekriegt mit der Absauganlage, jetzt haben wir wieder ein Problem, wie wär's, kümmerst du dich da nochmal drum? Das ist also etwas, was wirklich die Leute zu Höchstleistungen anspornt.
Glaubst du denn, Lob ist immer eine Einbahnstraße?
Absolut nicht. Auch das, es ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist natürlich auch so, dass auch Chefs gerne gelobt werden. Also auch das Feedback kriegen von den Mitarbeitern, Chef, ich bin froh, dass ich bei Ihnen arbeiten kann, weil letzte Woche ging es mir nicht gut und Sie haben Rücksicht drauf genommen, dass ich im Steri arbeiten konnte und wenig Patientenkontakt hatte, weil es mir einfach nicht gut genug ging, um mich mit Patienten auseinanderzusetzen. So.
Ja, ich finde, wie gesagt, Kommunikation ist immer auf beide Seiten, ja, von oben oder von, ich sage jetzt mal, von oben, unten nach oben, ja, überspitzt zu sagen. Aber wenn du kein Feedback bekommst von deiner Mannschaft, dann kannst du auch nichts ändern oder dann kannst du dich selber auch nicht weiterentwickeln.
Ja. Richtig, richtig. Also ein wichtiger Aspekt, der fällt mir jetzt gerade dazu ein, weil das auch immer total witzig manche oder nicht immer, aber oft sehr witzig ist, dass das Thema Teambesprechung, ne? Sag mal, bei der Teambesprechung wird ein Team besprochen und nachher gehen alle raus und wissen nichts mehr. Ich habe ein paar Teambesprechungen mitgemacht. Also dann denke ich mal, wieso wundern die sich, dass von dieser Teambesprechung nichts mitgenommen, umgesetzt wird. Ne? Die führen Protokoll und ob ich das Protokoll von der letzten Woche oder von vor 33 Wochen lese, das ist eigentlich egal, weil überall das Gleiche drin steht. Also die Fehler werden nicht beseitigt, die werden nur immer wieder neu aufgezählt. Und da ist eben auch wieder die Frage, da sitzt der Chef und bespricht das Team. Die sitzen in der Reihe und hören sich das alles an, sind darauf trainiert, in dieser halben Stunde oder Stunde die Ohren auf Durchzug zu stellen, danach weiter wie vorher.
Gibt es einen Tipp von dir, wie man das ändern kann?
Ja, auch hier, also einmal zum Thema Gestaltung des Teamgesprächs, auch hier wieder alle zu Beteiligten machen. Ich habe zum Beispiel immer dafür gesorgt, dass jemand, der zur Fortbildung war, dass der einen Vortrag gehalten hat, einen Kurzvortrag von 5 Minuten, was er gelernt hat, was die wichtigsten Sachen waren, die er mitgebracht hat für die Praxis aus dieser Fortbildung. Es wurden alle mit einbezogen in die Gespräche. Jeder hat dann auch, hat ja noch immer Zusatzaufgaben, irgendwelche Spezialaufgaben, dass er daraus berichten konnte oder vielleicht auch Fragen stellen oder Hinweise geben konnte aus seinem Fachbereich und sodass das nicht nur eine Einbahnstraße ist, also nicht der Chef verspricht und ich sag mal, das ist nicht dieses Teamgespräch ist nicht die Stunde, wo der Chef sich mal auskotzen kann, ohne dass jemand was sagen kann. Dann bringt es nichts. Und wenn Fehler immer wieder auftauchen und ich mache immer wieder das Gleiche, dann frage ich mich, warum mache ich das denn das dritte Mal und vierte Mal immer noch falsch? Also wenn Mitarbeiter fehlerhaft arbeiten, dann muss ich gucken. Also einmal kann er ja einen Fehler machen, dann korrigiert man das, weist ihn darauf hin. Und vielleicht macht er noch ein zweites Mal den Fehler. Dann wird die Korrektur vielleicht schon ein bisschen ernsthafter. Und beim dritten Mal muss ich einfach sagen, du musst auch lernen, also die Konsequenzen aus seinem Tun mittragen. Also es kann nicht sein, dass das Unternehmen das Einzige ist, was die Konsequenzen aus einer fehlerhaften Arbeit trägt.
Ja, da wieder alle mit auf die Reise nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch die Konsequenzen spüren lassen. Wir haben ja, glaube ich, in Nürnberg auch darüber gesprochen. Ich hatte eine Praxis, die waren sehr weit weg, sodass ich da nicht hinfahren konnte. Und wie gesagt, digitale Technik war noch nicht so weit entwickelt. Und da habe ich eine Mitarbeiterin trainiert und habe dann der Zahnärztin gesagt, wir können ja so ein Coaching vereinbaren, also ein halbes Jahr lang schickt die mir alle Rechnungen, Heil- und Kostenpläne, also Anträge, die sie schreibt und ich guck mir das an, ob das in Ordnung ist. Und nach einem halben Jahr habe ich der Zahnärztin gesagt, ich beende das jetzt, ich hätte noch weitermachen können. Ich sage, aber ich merke überhaupt keinen Lernerfolg. Was ist passiert? Die Mitarbeiterin hatte gelernt zu delegieren, nämlich an mich. Also dieses Thema, darüber haben wir auch gesprochen, Delegation von unten nach oben, da muss ich als Chef halt aufpassen, welche Aufgaben werden mir jetzt eigentlich zugeteilt von meinem Team, die ich gar nicht haben will. Und die hatte halt sich keine Mühe gegeben, weil ich ja als letzte Instanz vorne war oder hinter ihr stand und alle Fehler ausgebügelt habe. Und da war dann hinterher tatsächlich so, dass ich der Zahnärztin gesagt habe, ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich alles geht, aber sie hat es dann halt gemacht und dann hat es auch funktioniert. Ich habe gesagt, dann soll die Samstag nochmal kommen und in Ruhe die ganzen fehlerhaften Rechnungen und Heil- und Kostenpläne bearbeiten. Also ihre Freizeit zur Verfügung stellen. So nach dem Motto, du hast gute Arbeitszeit ja verschwendet und um schlechte Arbeit zu leisten, dann musst du halt am Wochenende mal kommen und in Ruhe, wenn keine Mitarbeiterinnen da sind, die Kolleginnen nicht da sind, keine Patienten da sind, dann kannst du auch konzentriert arbeiten. Also nicht meckern, sondern einfach sagen, wenn du es im laufenden Betrieb nicht schaffst, dann machst du es halt außerhalb.
Es kommt ja immer darauf an, wie auf beiden Seiten, glaube ich, die Bereitschaft da ist. Ne? Es hat ja auch mit einer Bereitschaft der Führungskräfte zu tun und auch der Bereitschaft. Also das ist immer, wie man miteinander die Themen lösen will. Und diese Bereitschaft, wenn sie vorhanden da ist, kann man, glaube ich, unglaublich viel stemmen. Und man kann ein wahnsinnig unschlagbares Team aufbauen. Aber wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann wird es immer schwierig. Ne?
Genau. Also ich kann es einmal mit den Instrumenten der Motivation, der Mitwirkung und Mitnahme der Mitarbeiter versuchen. Ich kann es mit Konsequenzen, logischen Konsequenzen, den Druck erhöhen und sagen, dann müssen wir es halt auf eine andere Art und Weise lösen. Und der letzte Schritt ist tatsächlich, ich muss Tschüss sagen. Auch das gehört dazu. Ne? Dann manchmal passt es einfach auch nicht, ne?
Was können denn Manager oder Teamführer oder auch Selbstständige, die ein Team zu führen haben, machen, damit sie nicht diese Delegation von unten nach oben bekommen, sondern dass es im Team bleibt, diese abzuarbeiten und sich das nicht immer selber anzunehmen?
In erster Linie aufpassen. Weil das passiert ganz schleichend und harmlos. Ein Freund von mir, der hat auch war ein Abteilungsleiter und da, was der gemacht hat, das fand ich sehr gut. Er hat den Mitarbeitern gesagt, ihr könnt mit jedem Problem zu mir kommen, aber nur dann, wenn ihr auch mindestens eine Lösungsmöglichkeit mitbringt. Die muss dann hinterher nicht die passende sein, aber er hat halt dadurch seine Mitarbeiter auch gezwungen, sich mit dem Thema erstmal selbst auseinanderzusetzen und nicht dem Chef sagen, hier gibt's ein Problem, das musst du für mich lösen.
Und hat's funktioniert?
Ja, zumindest kriegt er auch sehr viel kreative Ideen und manchmal hat es natürlich, waren die Lösungsmöglichkeiten, die Mitarbeiter sich ausgedacht haben, dann nicht unbedingt die optimalen. Es gab dann bessere Möglichkeiten, aber es ist so leicht zu sagen, ich kann das nicht, mach du das für mich. Sich einfach mal zu bemühen, es selbst zu machen, habe ich jetzt den Faden verloren.
Ich finde, das ist unglaublich halt einfach wichtig in dem Fall. Das ist auch ein Miteinander. Das ist dann was, ein Teamgefühl, wenn man, egal an welcher Position man steht. Und ich nehme sogar gerne den Azubi und Praktikanten damit auf die Reise, weil das sind einfach alles Menschen, die eigenständig denken können. Und es geht wirklich um dieses Thema, dass egal wo man steht, bei der Aufgabe mitwirken kann. Ja, deswegen. So, für mich gibt diese Aussage, die man früher auch vielleicht macht, dafür bin ich nicht zuständig, gibt es für mich heutzutage in 2025 nicht. Weil es geht ja darum, jeder hat einen Kopf und jeder hat Ideen und man kann bei jedem Thema mal seine Perspektive mit reinbringen. Und wenn man von jedem Stück was mitnimmt, dann kommt eine verdammt gute Lösung dabei raus, die meistens dann auch für alle sehr gut tragbar ist. Da entwickelt sich dann einfach auch dieses Entwicklungsthema. Jeder kann auch mit dran entwickeln, auch wenn er zum Beispiel jetzt mit dem Thematik nichts zu tun hat.
Ja. Ist eigentlich ganz besonders gut, wenn er nichts damit zu tun hat, weil er einen unverschleierten Blick hat auf das System oder auf die Situation oder auf das Material oder das Gerät. Ja, also das ist immer herzlich willkommen, Leute, die keine Ahnung haben vom Thema, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Das habe ich zum Beispiel im Qualitätsmanagement immer, wenn wir Arbeitsabläufe, also wie heißen die Dinger nochmal, Arbeitsanweisungen geschrieben haben, dann habe ich den Leuten, die das gemacht haben, immer gesagt, gebt doch jemanden eure Arbeitsanweisung, der mit diesem Thema, in diesem Thema noch nie gearbeitet hat. Und wenn der es kann, dann ist die gut.
Das ist genauso, wenn du ein Produkt entwickelst, frag doch mal wirklich den Buchhalter, ob er versteht, was wir da so entwickelt
haben. Ja, genau, ja.
Das ist schon sehr hilfreich, das stimmt. Je kleiner man ist, desto schneller gehen diese Wege, dass man mal da auch jemanden befragen kann. Das ist so.
Ich stelle mir gerade Dirk vor, wie er dir erzählt, was er schon wieder im Kopf hat.
Ja, ja, das war manchmal echt spannend, gerade zu Anfang, als ich ja komplett neu in dieser Aufzugsbranche war, da hat er mir so viel erklärt und ich habe immer nur Bahnhof verstanden. Weil ich sag mal, Physik und Technik, das war noch nie mein Schwerpunktthema. Und dann habe ich jemanden an meiner Seite gehabt, der mir andauernd von Vorgängen innerhalb des Aufzugs und von den Prüfungen und wieso braucht man dann eine Seillastmessung und was macht eigentlich ein Dämpfer und eine Stoße heißt das nicht, Dämpfer und Puffer.
Gut aufgepasst.
Ja, ich weiß nicht, dass ich das erste Mal dann auf der Messe war, da war ja nun Dirk auch noch im Unternehmen und dann musste ich mit auf den Messestand. Und ja, und dann sollte ich natürlich auch Kunden auffangen und beraten. Das war für mich der Horror. Die stellten mir ja dann Fragen, von denen hätte ich gar nicht gewusst, dass man diese Fragen stellen kann. Ich habe nicht gewusst, dass es das Thema gibt. Und dann sollte ich noch auf Englisch antworten. Also das war für mich echt eine Herausforderung. Ich fühlte mich so überflüssig an.
Was war denn seine Intention, dich da mitzunehmen?
Ja, er wollte mich bei sich haben, ne? Und auch präsentieren und sein Kollege oder Kompagnon, der hatte ja auch seine Frau mit dabei und dann wollte Dirk natürlich seine Frau auch haben und der Dritte im Bunde, der hatte dann auch seine Ehefrau dabei und ja.
Jetzt mal dein Blick nochmal, würde mich interessieren, wenn du selber auf der Messe warst und jetzt ja dieses Jahr in Nürnberg die Messe gesehen hast. Wie ist da dein Feedback dazu? Wie hat sich alles verändert?
Gut, ich muss da jetzt gerade mal so ein bisschen was sortieren. Aber ja, was ich gut fand bei Firma Henning, die haben jetzt ein neues Outfit. Die sind, man merkt einfach, die wollen sich jünger und dynamischer und darstellen und haben jetzt nicht mehr Anzug und blaues Hemd mit Henning-Logo, sondern Sweatshirt und Polohemden, sogar die Socken mit Henning-Logo, alles perfekt gestylt. Also die wollen jetzt jünger und frischer wirken. Der Stand, ja, der war ein bisschen größer. Ich war eigentlich auch nur einmal kurz da auf dem Stand. Und ja, ich habe mich gefreut. Es waren ja viele, noch einige dabei, die ich noch kannte. Gefreut habe ich mich über Gao Zhang. Der ist aus der Distributeur, heißt das, glaube ich, aus China. Der immer von China nach Augsburg gekommen ist und jetzt auch in Nürnberg war. Und das fand ich schön, dass er da war. So ein paar andere habe ich wieder gesehen. Das war dann auch ganz, ja, wie gesagt, kleine Familie, ne? Aufzugsfamilie.
Aber hat sich für dich tatsächlich, also gibt es für dich eine Änderung der Messe oder empfindest du, ist es egal, welcher Standort es ist, es fühlt sich gut an, es fühlt sich gleich an. Was waren so deine Gefühle?
Ja, der Unterschied ist natürlich jetzt die Dimension. Es ist viel größer. Was für uns jetzt doof war, war ja für alle so. Die Orientierung fehlte noch und das fand ich auch manchmal ein bisschen schlecht organisiert, dass man so wusste, wo was ist, welche Halle wo ist. Und ja, ansonsten.
Aber ihr konntet campen, genauso wie wir auch.
Ja, Gott sei Dank. Also das ist und das war natürlich sehr viel besser, dass man vom Campingplatz, Stellplatz aus zu Fuß zur Messe gehen konnte. Also das war richtig klasse. Ne? Mal eben über die Straße und schon war es am Eingang Ost. Das war richtig klasse.
Ja, wir haben für in 2 Jahren auch schon reserviert wieder.
Ja, würde ich auch machen. Also das war in Augsburg tatsächlich immer blöd, weil wir da früher waren wir im Hotel, das war dann ziemlich weit außerhalb, da sind wir fast eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto gefahren, bis wir da an der Messe waren. Und als wir ein Wohnmobil hatten, dann waren wir immer auf dem Campingplatz. Das ging gut, aber es war natürlich sehr viel weiter auch.
Genau, da gab es nichts um die Ecke.
Nee.
Christine, ich würde mich gerne herzlich bedanken. Ich weiß, das war so ein kleiner Überfall von uns, als wir nach dem Kennenlernen relativ schnell mit der Idee kamen, wir würden gerne mit dir eine Aufzeichnung machen. Ich finde, dass du durch die Erfahrung, die du gemacht hast, einen unglaublichen Riesentopf hast an Wissen, Erfahrung und Du hast hier ein Stück davon mit uns geteilt, weil wir erkannt haben, viele haben die gleichen Themen einfach und das ist völlig egal, welche Branche es ist. Und manchmal ist es so, wie du sagst, frag den Buchhalter mal zum Thema Produktentwicklung, frag jemanden mal außerhalb der Branche, wie man gewisse Themen angehen kann. Und ich betrachte das für mich tatsächlich als fast so eine kostenfreie Coachingstunde.
Danke für das Kompliment.
Ja. Vielen Dank dafür. Ich habe selber ganz viel mitgenommen und ich hoffe auch, dass die Zuhörer jetzt auch dieser etwas anderen Folge unglaublich für sich was mitnehmen können. Und auch ein Appell an alle, die in irgendeinem Angestelltenfunktion stecken, geht mit auf die Reise, bietet es auch mal an, auch wenn die Führungskraft in dem Moment es nicht sieht, dass sie immer so viel wie möglich auf die Reise mitnehmen kann, bietet es mal an und sagt, ich gehe mit in die Entwicklung, ich gehe in den Prozess mit rein, ich hätte da eine Idee. Aber auch an alle Führungskräfte, nimmt die Leute mit auf die Reise.
Auf jeden Fall.
Macht es einfach als Team und man kann nicht bei 100 Leuten, wie du sagst, alle mitnehmen, aber in gewissen Strukturen kann man das dann schon. Und ich glaube, das macht schon viel aus, diese Gemeinsamkeit zu schaffen.
Darf ich noch einen, kurz bevor ich euch, damit ich euch das Schlusswort nicht verquatsche, aber ihr habt mich ja auch gefragt, ob ich ein Erlebnis hatte beim Aufzug. Das möchte ich gerne noch loswerden. Ich möchte nämlich gerne irgendwann mal ein Paternoster fahren. Warum? Wir hatten, als ich als Kind in Braunschweig lebte, da war die AOK und die hatte ein Paternoster. Und ich bin oft hingegangen zum Paternoster und bin da eingestiegen und gefahren. Ich habe mich nie getraut, einmal rumzufahren, weil ich immer gedacht habe, dann stehe ich auf dem Kopf, wenn ich wieder zurückkomme. Und das ist eigentlich mein erstes Erlebnis. Ansonsten komme ich ja vom Dorf, wo es gar keine Aufzüge gab. Ja, aber das wollte ich gerne noch loswerden.
Genau. Also das ist ein Aufruf an euch da draußen.
Genau, ja. In welcher Region, Christine?
Das ist egal, wir
du kommen. Fährst auch.
Ja, genau. Wir fahren.
Also ich bin spontan in München 2, aber...
Paternoster-Betreiber, wir hätten hier eine Kandidatin, die würde gerne einmal rumfahren.
Genau.
Vielleicht können wir den Wunsch mal erfüllen.
Die würde auf dem Kopf gern stehen dann.
Genau, wir begleiten es auch gerne mit dem Podcast.
Ja, gut.
Ja.
Wunderbar.
Also was ich mitgenommen habe, ist wirklich die Kommunikation. Und zwar das ist eines der wichtigsten Themen, die man eigentlich im Unternehmen hat. Wenn das schon nicht stimmt, egal jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben.
Oder dann, nach rechts und links.
Oder rechts und links. Wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und umgekehrt, dann wird es schwierig, glaube ich, für den Erfolg. Und Erfolg will man ja als Unternehmer, aber auch als Angestellter haben. Mhm. Weil ich glaube, ja, wie du schon sagst, nur wegen dem Geld machen es halt die wenigsten Leute. Ich glaube, am meisten bringt es einem, wenn man gerne in die Arbeit geht und gern das tut, was man macht.
Ja, das auf jeden Fall.
Und das Geld ist dann das schöne Nebenergebnis,
Das
dabei herauskommt.
Ja. Und ich glaube, wenn einer also das nicht mag, wo er in die Arbeit geht und jeden Tag sagt, jetzt muss ich schon wieder in den Job gehen, da muss er sich vielleicht auch selber hinterfragen. Vielleicht ist das der richtige Job für mich und den Mut aufbringen, mal woanders was zu machen.
Genau. Dazu kann ich nur sagen, love it, change it or leave it. Also,
Das, der Spruch passt da einfach. Den kann man immer wiederholen.
Richtig, genau.
Das ist mal ein richtig guter Schlusssatz, würde ich sagen.
Genau. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, nochmal über mein Berufsleben zu reflektieren.
Ja.
Ich hoffe, in guten reflektiert.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr schön.
Ja.
Und vielen herzlichen Dank an dich und auch an die Zuhörer. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Führung oder sonstige Fragen zum Podcast, schreibt uns gerne jederzeit in die Kommentare. Und aber auch an dieser Stelle, wenn ihr Ideen habt und sagt, Mensch, da sind Personen, die würden wir gerne mal im Podcast hören, schreibt uns auch das. Das ist nehmen wir gerne mit, weil auch hier ist es ein Miteinander. Nicht wir immer wollen diktieren, wen ihr im Podcast zu hören bekommt.
Genau, ist ja für uns auch interessant, wen ihr mal hören wollt.
Genau. An dieser Stelle alles Gute, Christine. Und an alle Zuhörer, folgt uns gerne. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Macht's gut.
Ja,
und das auch. Bis dahin. Servus, für's euch.
Ja. Tschüss.
Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.